Erzählung, aber ist das tatsächlich, gibt es irgendwelche Hinweise in Max Noonan, dass sowas Lenin hatte?
Also es ist ja ein großer Sport von meistens Hobbyhistorikerinnen und Historikern, berühmten Leuten eine Syphilis anzudichten. Das passiert also bei lauter Komponisten, also Chopin, alle hatten Syphilis. Das stimmt natürlich nicht, sondern es ist eine retrospektive Diagnostik, die nachträglich sozusagen geprägt wird und die aber natürlich zu Lebzeiten auch benutzt worden ist, um Menschen zu diskreditieren. Gut, nichtsdestotrotz, die Syphilis ist eine Geschlechtskrankheit. Geschlechtskrankheiten sind Krankheiten, die eben halt so wenig ansteckend sind, dass man Körperflüssigkeiten braucht, um sie zu übertragen. Und die Syphilis ist so, dass im Prinzip an der Stelle des Eintritts des Erregers entsteht ein kleines Geschwür. Das ist meistens an den Geschlechtsorganen, aber kann auch an der Lippe sein, über den Kuss oder so etwas. Gut, und das heilt meistens ab und die Sache ist vergessen. Aber in nicht so ganz seltenen Fällen bleibt der Erreger im Körper und kann jedes Organ angreifen, die Haut, die Nieren, das Gehirn und so weiter. Und ja, das Gehirn ist ein Ort, der eben häufig angegriffen worden ist. Ein Drittel der männlichen Insassen in den sogenannten Irrenanstalten um 1900 waren Patienten mit Syphilis. Ja, also Leute, die Männer, die dann eben halt Syphilis bekamen und dadurch geisteskrank wurden. Das ist natürlich eine ziemlich häufige Geschichte gewesen und dementsprechend gefürchtet. Und man hat natürlich wegen dieser sexuellen Konnotation und der Konnotation, dass das mit Wahnsinn verbunden ist, gerne Gegnern eine Syphilis angedichtet, wenn die irgendwie krank wurden oder wenn sie neurologisch krank wurden. Nun ist Max Nonne, dieser Arzt, der wirklich sehr berühmt ist, der erste ordentliche Professor für Neurologie in Deutschland. Das wird er allerdings erst 1925, also 2 Jahre nachdem er bei Lenin war. Dieser Neurologe ist der beste Diagnostiker anerkannt. Da kommen Leute von weit her, um sich bei dem ausbilden zu lassen, wie man Patienten untersuchen soll. Vielleicht noch was zur Neurologie. Neurologie. Das war ein Fach, in dem Menschen arbeiteten, die alles wussten und nichts konnten. Das war so ein böser Spruch. Neurologen sind Menschen, die alles wissen und nichts können. Was heißt das? Naja, sie wissen alles, weil sie sehr, sehr gut diagnostizieren können. Also Tumoren, Nervenunterbrechungen, die unterschiedlichsten Krankheiten können sie durch eine ganz genaue körperliche Untersuchung der Reflexe und anderer Dinge, können Sie es genau lokalisieren. Und meistens stimmte das dann auch. In der Sektion stellte sich raus, okay, diese Diagnose stimmt. Und nichts können ist, ja, man konnte wenig machen. Gegen die Syphilis gab es ein Kraut, ein Medikament ab 1908, das Alvasan. Das ist eine Arsenverbindung, die eben halt diesen Syphilis-Erreger treffen konnte, der recht komplex gebaut ist. Und heute ein bisschen Penicillin ist man das los. Aber damals gab es natürlich die Antibiotika noch nicht. Und deswegen ist natürlich, wenn jemand tatsächlich eine Syphilis haben sollte, gibt es eine Therapie dagegen. Das ist natürlich ein Grund, dann jemanden zu holen, der sich mit dieser Krankheit auskennt. Nun, was war die Symptomatik bei Lenin? Der war noch nicht so alt, der war erst 53. Und er hatte ganz starke neurologische Ausfallserscheinungen, eine halbseitige Lähmung, konnte nicht mehr sprechen. Das war die Symptomatik, die man normalerweise bei einem Gefäßverschluss einer großen Arterie im Gehirn hat, also einem Schlaganfall. Aber einen Gefäßverschluss kann man auch bekommen, dadurch, dass auf einen Erreger die Gefäße reagieren. Und das war Nonnes erste Verdachtsdiagnose, was darauf hinweist, dass die Diagnose Syphilis bei Lenin im Raum stand. Dann ist er gestorben im Januar 1924 während eines epileptischen Anfalls. Es ging ihm immer etwas besser, weil er sozusagen langsam wieder reden laufen und anderes lernte. Und dann wurde er seziert und bei der Sektion kam heraus, es gibt eine massive Arterienverkalkung. Also auf der einen Halsschlagader kam noch ein Rinnsal durch, sonst gab es gar keinen Zufluss mehr. Und das ist ganz eindeutig, also sozusagen eine ganz starke Verkalkung der Arterien, also ein Schlaganfall, also keine Syphilis. Auch an den Organen hat sich nichts gefunden, was in diese Richtung wies. Sodass das ziemlich sicher ist, dass er keine Syphilis hatte. Max Nonne ist aber, weil er ja nun der Syphilisarzt war, immer wieder als Referent dafür benutzt worden, dass Lenin eine Syphilis hätte und ist dem massiv entgegengetreten. Ja. Also, das ist sozusagen, Spoiler, no, er hatte keine Geschlechtskrankheit. Jedenfalls ist er nicht dran gestorben, oder sie zeigte sich nicht mehr, als er in diesem Alter.
Es gibt so im russischen Sprachraum Valeri Novoselov. Also es ist, muss man sagen, also die ganze Akten von Lenin, es ist noch unter Verschluss. Also er behauptet, dass er einzige, die alle Akten gelesen haben und dann eine Dissertation darüber geschrieben. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist, aber in Presse wird immer sowas behauptet. Und ich habe zuerst gesagt, okay, das ist wahrscheinlich einfach Propaganda. Und jetzt, wir sind so schon im Bereich Propaganda und Diskreditierung. Aber tatsächlich gibt es ganz verschiedene Ärzte, die also sagen, wir können nicht das alles nachweisen. Also, und zwar, also zum Beispiel, man könnte das im Gehirn noch irgendwie schauen. Also Gehirn existiert noch, obwohl es ist, glaube ich, geschnitten in 30.000 Teile. Aber auf jeden Fall, also das heißt, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, Formalin auf Russisch, also in diesem
Paraffin. Also sozusagen das, woraus die Kerzen sind heute, nicht?
Genau.
Die sind ja nicht mehr aus Wachs, sondern aus Paraffin. Und darin ist das Gehirn eingebettet worden und dann kann man es in ganz, ganz hauchdünne Scheiben schneiden.
Genau. Und ein Arzt zum Beispiel behauptete, dass man nicht durch diese Prozeduren sozusagen alles nachweisen. Also das ist sehr komplex jetzt, weil ich bin kein Mediziner, kann nicht behaupten, aber es gibt so, man kann so, sozusagen nur durch diese Akten irgendwie die ganze Diskussion nochmal besprechen, also verstehen, aber sonst, also irgendwie physische Nachweisen gibt es nicht. Oder weiß ich nicht.
Also. Naja, also man hat ja nicht nur das Gehirn, sondern er selbst liegt ja auch noch da. Und ich weiß nicht, wie viel davon Wachs ist, was man dort zu sehen bekommt. Aber mit neuen molekularbiologischen Methoden wäre es ohne weiteres nachzuweisen, ob er eine solche Krankheit gehabt hätte. Also das wäre tatsächlich möglich. Aber wenn man jetzt sieht, der Sektionsbefund, da habe ich ja so einen handschriftlichen Sektionsbefund in der Akte. Diese Akte ist nur für Herrn Nonne gedacht gewesen. Die Verdachtsdiagnose, die erste, steht da ja. Das wäre getilgt worden, wenn man gedacht hätte, das wird öffentlich oder sonst etwas. Nein, ich glaube tatsächlich nicht dran. Außerdem ist natürlich auch ein komischer Sport, sozusagen immer nach dieser Syphilis zu gucken. Nicht? Es ist eine interessante Geschichte, weswegen man danach sucht, weil es ja diskreditieren soll, dann dieses Sexuelle mit dabei und so etwas. Der Vater von Lenin ist auch früh gestorben, auch an Gefäßerkrankungen. Er wird eine familiäre Hypercholesterinämie gehabt haben, möglicherweise, aber auch das wäre ja eine retrospektive Diagnose. Der Bruder ist zu früh gestorben, den haben sie umgebracht. Deswegen kann man da sozusagen diese Parallelität nicht feststellen.
Okay, gut. Ich glaube, es ist schon mit der ersten Frage haben wir sehr gut besprochen. Dann, also es gibt so zwei Säle in dieser Ausstellung und erster Saal sehr viel mit Max Nonne sich beschäftigt. Und im zweiten Teil, habe ich so verstanden, geht es mehr um Lenins Kult und diese Propaganda und auch Gehirnforschung. Mhm. Und da liegt ganz viel, nicht ganz viel, sondern ich glaube zwei Bücher über Genialität und Gehirnforschung. Und da kommt noch Oskar Vogt, mhm, also auch ein Medizinwissenschaftler, glaube ich, aber auch wahrscheinlich Arzt. Und er hat tatsächlich 2 Jahre Lenins Gehirn geforscht und hat gesagt, dass also Lenin ist ein sehr schlauer Mann war, also und dann Assoziationathlet kommt mhm immer. Und vielleicht kannst du ein bisschen mehr über diese, warum ist es eigentlich so wichtig, diese geniale Darstellung von Lenin, und was hat tatsächlich dieser Oskar Vogt gemacht?
Ja, also wir haben ja mehrere Ärzte, die damals Lenin untersucht haben, aber deutlich später, Jahre später, nämlich 1926 erst, wird in Moskau ein Institut für Elite-Gehirnforschung gegründet. Und in dieses Forschungsinstitut kommen die Gehirne berühmter Persönlichkeiten von Schriftstellern, Ärzten, aber auch eben das Gehirn von Lenin. Das ist ja erhalten, das gibt es, und dementsprechend ist das also sozusagen das Kernobjekt dieses Instituts. Und zum Gründer dieses Instituts, zum Gründungsdirektor dieses Instituts, das in einem alten Palais untergebracht ist, wählen Sie Oskar Vogt. Oskar Vogt ist der Begründer des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Neurologie, zusammen mit seiner Frau Cécile Vogt, die kommt aus Frankreich. Und diese Eheleute Vogt, ja, die gründen im Prinzip diese wissenschaftliche Forschungseinrichtung. Man muss wissen, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, das war die große Forschungsorganisation in Deutschland. Heute heißt es Max-Planck-Gesellschaft. Es gibt eine klare Kontinuität. Und dieses Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin, das befindet sich in Gründung, und gleichzeitig werden die Vogts, oder wird Oskar Vogt dann eben halt in Moskau Direktor dieses Instituts für Elite-Gehirnforschung. Und da zerlegt er eben halt das Gehirn von Lenin in 31.000 hauchdünne Scheiben. Man muss natürlich sagen, dass durch den Schlaganfall von dem Gehirn von Lenin auch einiges fehlt. Nicht? Also ein Schlaganfall, da löst sich ja sozusagen das abgestorbene Gewebe auf. Und sie untersuchen natürlich nur das verbliebene Gewebe. Und dort sieht er eben halt die damals sogenannten Pyramidenzellen. Und diese Pyramidenzellen, die sind bei Lenin, so schreibt er, besonders eng gepackt, liegen nah beieinander, sind besonders groß und besonders zahlreich vorhanden. Und er vergleicht das mit den Muskelzellen und Muskel eines Athleten und sagt, Lenin ist doch ein Assoziationsathlet. Da freuen sich natürlich alle, als er das verkündet bei einer Veranstaltung in diesem Institut. Über diese Geschichte ist vor 20 Jahren ein ganz großartiges Buch erschienen, und dieses Buch heißt Geniale Gehirne. Auf dem Cover ist auch Oskar Vogt gezeigt mit Lenin und einem Gehirn, was er in der Hand hält. Das ist ein Gipsmodell eines Gehirns von August Forel, einem anderen Forscher. Und das Buch ist von Michael Hagner. Michael Hagner war damals am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, als er das verfasst hat, und wurde dann Professor für Wissenschaftsgeschichte an der ETH in Zürich. Und das Buch ist für dieses Fach Wissenschaftsgeschichte ganz wichtig, ein ganz zentrales Werk, weil es im Prinzip nachweist, wie über Generationen hinweg die Neurologie immer wieder versucht, höhere geistige Fähigkeiten, wie eben halt das Beispiel, am Beispiel der Genialität, mit morphologischen Kriterien festzustellen. Hagner nennt das durchaus spitzfindig einen pathologischen Materialismus. Und diese Geschichte ist natürlich wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Heute würde das keiner mehr so beschreiben. Aber wir gehen solchen Methoden immer wieder auf den Leim. Nicht? Also diese Idee von den Spiegelneuronen, die hat, die angeblich die Leute, die viel Mitleid haben mit anderen, besonders zahlreich haben sollten, das ist natürlich auch so eine komische Geschichte. Und diese Spiegelneuronen sind morphologisch genau das gleiche wie damals die Pyramidenzellen. Also sie sehen genauso aus im Mikroskop und sind auch sozusagen eins zu eins quasi dasselbe. Und das ist schon ganz interessant, wie im Prinzip so Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird über Wissenschaft, die dann meistens aber nicht so richtig hinhaut, aber sehr wirkmächtig ist. Nicht? Also diese Erzählung, die da in Moskau konstruiert wird, die wird auch im Westen weiter kolportiert. Das steht in den Illustrierten, dass der Lenin besonders genial gewesen wäre, weil er so viele schöne Pyramidenzellen gehabt hätte.
Ja, also ich wurde in Sowjetunion geboren, also und war kurze Zeit auch noch ein paar Jahre als Pionier. Wir müssen so ein Abzeichen von Lenin tragen. Und natürlich diese ganze Geschichte von Genialität, also war sehr wichtig, weil also man muss von Lenin viel lernen. Und auch meine Opas und Omas hatten so riesige, glaube Bibliothek, und da gab es so ganz viele, wie sagt man, Gesamtwerken von Lenin. Dazu gab es auch eine Familiengeschichte. Also meine Großmutter sagte, okay, da gab es so 25 Bücher und muss man 50 haben. Und sagten, okay, 50 war viel zu viel. Also das hatten wir schon keinen Platz. Also dann müssen wir so an bestimmte Zeiten absagen und sagen, okay, 25 Bücher von Lenin ist genug. Und
für die ganz Sparsamen gibt es auch die zweibändige Ausgabe.
Ja, das war nicht genug, das war zu wenig. Aber ich wollte nur also ein Bild machen, wie wichtig war die ganze diese Narrative über Genialität, über also Lenin hat ganz viel geschrieben. Und ich wollte nicht sagen, dass also Lenin wahrscheinlich war so ein sehr wichtiger Philosoph und Politiker. Auch er war also gegen den Krieg, also imperialistischen Krieg, aber nicht aus pazifistischen Gründen, sondern aus politischen. Und aber gleichzeitig nicht gegen Gewalt. Also Gewalt, das war schon in Ordnung. Also musste man, er hat so ganz viele Terror auch angestiftet im Bürgerkrieg zusammen mit anderen. Aber es ist auch interessant. Also da gibt es auch bei dieser Ausstellung über Kriegszitterer. Also auch habe so mindestens verstanden. Also es gab diese Problematik von Gewalt und Krieg und also bei Lenin ist natürlich sehr widersprüchlich auch. Aber gut, ich wollte mehr tatsächlich über diese Genialität, also und wie gesagt Propaganda, also reden. Und vielleicht noch eine kleine Frage über Oskar Vogt. Warum hat er eigentlich das alles, wie gesagt, mitgesungen? Also ist klar, also für die sowjetische Regierung, es war sehr wichtig. Also sie hatten so gute wissenschaftliche Nachweise bekommen und können dann die ganze Lebenskult aufbauen. Warum hat Oskar Vogt das alles mitgemacht?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Warum hat er das mitgemacht? Also einmal muss man sagen, deutsche Wissenschaftler waren nach dem Ersten Weltkrieg quasi ab Beginn des Ersten Weltkriegs international diskreditiert. Das liegt daran, dass ganz, ganz viele deutsche Professoren einen Aufruf für die Kultur unterschrieben haben, um deutlich zu machen, dass also sozusagen die Verbreitung des germanischen Wesens besonders wichtig sei und deswegen der Überfall auf Belgien, das neutrale Land, gerechtfertigt sei. Und das haben im Prinzip die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler international berechtigterweise den deutschen Kolleginnen und Kollegen übel genommen. Und das war ein bisschen anders in der Sowjetunion gewesen, sodass also deutsche Wissenschaft in der Sowjetunion gerne angenommen wurde. Also es wurden gerne, es gab eine enge Kooperation zwischen der Sowjetunion und deutschen Ärzten. Ganz massiv. Und das war sozusagen die erste Möglichkeit, auf internationalem Parkett aufzutreten. Man war dann wer, wenn man nach Moskau geholt wurde. Dann Pekonier, er wird dafür bezahlt worden sein. Der weitere Aspekt ist, dass er natürlich Forschungsinstitute aufbauen wollte. Er wollte Hirnforschung durchführen und das war morphologische Hirnforschung. Und diese Gehirne, die ihm zukamen, das waren ja auch, es gab auch sozusagen rassenhygienische Geschichten, die er da sich vorstellte. Die Vorstellung, dass Intellekt oder Verbrechen durch die Struktur des Gehirns herausgefunden werden kann. Das war damals sozusagen die große These. Auch das konnte er mit diesen Objekten, die ihm da zur Verfügung gestellt worden sind, durchführen. Und das heißt, er hatte Raum zum Forschen, kriegte freie Forschungsgelder, kriegte Renommee. So etwas mögen einige.
Gut, also dann gehen wir weiter. Also ich interessiere mich viel über Propaganda und es natürlich gibt es so dann im zweiten Saal einen riesigen Tisch. Da gibt es ganz viele Objekte und Bilder. Und zwar gibt es auch über Ausstellung das Sowjetparadies. Das ist eine Nazi-Propaganda-Ausstellung aus dem 1942, glaube ich. Ich habe zufälligerweise auch einen Vortrag von David Rief, das ist so ein Kunsthistoriker, gehört und er hat so tatsächlich ganz viel noch vor einigen Jahren über diese Ausstellung erzählt. Und da gibt es auf einem Foto auch Stalin-Lenin-Statue ohne Kopf. Und vielleicht kannst du ein bisschen mehr erzählen. Wie haben tatsächlich nationalsozialistische Propaganda Lenins Bild benutzt und warum haben sie explizit diese Ausstellung ausgewählt?
Also, also der zweite Raum beschäftigt sich ja mit dem Lenin-Kult und mit diesen ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Warum legt man ihn, will man ihn unter einen kristallförmigen Sarg legen? Das hat zwar nicht geklappt, aber das war die erste These, weil der Kristall sozusagen sich selbst organisiert und man dann die Vorstellung hat, kristallin organisiert sich das gesamte Sowjetreich nach dem Geist des Darunterliegenden. Das ist ein Aspekt, das ist eher so für die theosophisch angehauchten Personen, gläserne Kette, Bruno Taut und so weiter. Das ist diese Geschichte. Dann gibt es natürlich diese Propaganda mit Kindern, Lenin, der Kinder besucht und so weiter und so fort. Es gibt die erste Trauermarke der Postgeschichte. Das ist das Objekt, für das sich Abi Warburg interessiert. Er sagt, das sei ein Kunstwerk allerhöchsten Ranges, diese Briefmarke. Wo die ganz einfach ist, nur in Schwarz-Weiß-Kontrasten den Lenin zeigt, aber sehr dynamisch, so im Halbprofil. Und das ist einfach sozusagen der absolut reduziert und das Hallmark für sozusagen das sozialistische Heiligenbild, was man als Monstranz bei einer Demonstration vor sich herträgt. Nicht? Also so sind Ho Chi Minh, Mao und andere auch abgebildet worden in dieser ganz klaren Schwarz-Weiß-Kontrastierung. Im Prinzip wie ein politisches Plakat. Und die Parallele zum Che Guevara-Plakat ist am offensichtlichsten. Gut, und das sind also lauter verschiedene Facetten, längst nicht alle, der Propaganda zu dem toten Lenin, die wir da zeigen. Weil ja die Beerdigung Lenins quasi Stalins Krönungsfest war. Und dazu gehört natürlich auch, ihn zu einem großen Philosophen zu machen, seine Werke unter zwischen Buchdeckel, also alles, was er je öffentlich gesagt hat, ist in diesen 42 Bänden Lenins Werke zusammengefasst. Nicht? Das wollte ich darstellen. Gleichzeitig kann man aber keine Ausstellung in Deutschland machen über sowjetische Propaganda, ohne gleichzeitig sich anzugucken, was haben die Nationalsozialisten an antisowjetischer Propaganda betrieben. Die hatten natürlich keinen toten Herrscher, sondern sie hatten, also dieser Totenkult im Nationalsozialismus sieht anders aus. Das ist der Tod des Individuums für das Volk. Wir haben hier in Hamburg ja am Dammtor ein ganz besonders widerliches Denkmal von Richard Kuhl, das heißt 76er-Denkmal. Da sieht man lauter stahlbehelmte Soldaten in so ein Todestor laufen. Das ist ein Beispiel. Dann Trauerkult und sozusagen Totenkult für Gefallene der nationalsozialistischen Bewegung. Das ist sozusagen das Moment für die NS-Propaganda. Dass am 9. November die Pogrom 1938, die Pogrome, also die Judenverfolgung, so offen zelebriert wird, muss man quasi sagen, liegt daran, dass 9. November der Marsch auf die Feldherrnhalle war und man gedachte dann unter diesen SS- und SA-Leuten der gefallenen Nationalsozialisten in dieser Frühstunde der, dieser Partei. Und sozusagen das sollte als Moment sein, wo der Volkszorn in Anführungsstrichen dann eben halt sich gegen die jüdische Bevölkerung ganz offen wandte. Das heißt, sozusagen das war die Konstruktion. Nicht? Also das ist alles über Trauerkult konstruiert gewesen. Hinzu kam, dass ein Botschaftsmitarbeiter in Paris erschossen worden war, kurz vorher, und man das eben als Trauermarsch inszenierte. Also für diese Reichspogromnacht wurden die Straßen mit Trauerflor in Düsseldorf, wo dieser Mann dann beerdigt worden ist, geschmückt. So muss man sich das, also man muss das in diesem Kontext sehen. Ja. Gut, das ist also der ganze Hintergrund. Und haben wir ja 1936 Molotow-Ribbentrop-Pakt, Hitler-Stalin-Pakt. Damit ist ja quasi gibt es keine antisowjetische Propaganda ab 36 bis dann zum Überfall auf die Sowjetunion. Und mit dem Moment des Überfalls auf die Sowjetunion soll die Bevölkerung dann eben halt wieder besonders stark mit antisowjetischen Ressentiments bombardiert werden. Und das tun die Nationalsozialisten, wie sie das häufig machen, mit Wanderausstellungen. Da haben sie also den größten erbeuteten sowjetischen Panzer, den sie durch die Straßen hier in Hamburg fahren, als die Ausstellung nach Hamburg kommt. Und als sie in Berlin ist, gab es einen Anschlag von einer jüdischen Widerstandsgruppe gegen diese Ausstellung, die im Lustgarten stattfand.
Ja, das heißt Rote Kapelle.
Richtig, die Rote Kapelle. Alle sind sie ermordet worden, die daran auch nur im Entferntesten beteiligt waren. Und danach, das war natürlich auch, wurde auch propagandistisch ausgeschlachtet, und danach kam diese Ausstellung, die nach Planten und Blumen in Hamburg. Und dieses, um einfach zu zeigen, das war die größte, am meisten besuchte Ausstellung, die in Hamburg je gezeigt worden ist. Haben wir einen solchen Zeitungsausschnitt, der eben halt zeigt, wie diese Ausstellung aussah. Das ging so weit, dass es Wettbewerbe gab in den Kaufhäusern. Das arisierte Alsterhaus beispielsweise. Das Alsterhaus heißt ja erst Alsterhaus, nachdem es sozusagen der Familie Tietz abgenommen worden war und nicht mehr Kaufhaus Tietz hieß. Das hatte sozusagen in seinen Schaufenstern da sozusagen groß antisowjetische Propaganda betrieben. Dafür gab es Preise. Und Ähnliches. Nicht? Also, und ich finde, das ist wichtig, dass man das mit benennt, diesen Aspekt. Deswegen ist also das auch ein Thema Totenkult im Nationalsozialismus, was ich eben halt dagegen stelle.
Ja, sehr interessant und ja, ist auch Teil von hamburgerischer Geschichte, habe ich so verstanden. Was interessiert mich noch, auf diesem Tisch gibt es einige Bilder von Kent Rockwell.
Norman Rockwell,
yes. Ein US-amerikanischer Künstler. Er war realistischer Künstler, mhm, und hat, yes, so sehr viel in der Sowjetunion gereist, aber auch hat so Teil von seiner Sammlung von seinen eigenen Bildern sozusagen an die Sowjetunion geschenkt. Und da gibt es so auch ein Bild von Norman Rockwell. Und warum?
Also Norman Rockwell ist ist enorm spannend. Das ist der Lieblingskünstler von Ronald Reagan gewesen. Mhm. Es ist sozusagen, er hat die amerikanische Mittelschicht porträtiert. Die meisten der Bilder zeigen Kirchgänger im Mittleren Westen. Eins der berühmtesten Bilder ist ein Thanksgiving-Dinner, wo also Großmama und Großpapa am Ende des Tisches stehen und einen Truthahn präsentieren und alle freuen sich darüber. Nicht? Das ist also sozusagen Norman Rockwell. Kann man sozusagen vielleicht im Kopfkino übers Radio kann man das Bild ja nicht zeigen. Gut. Und dieser Norman Rockwell, dessen Bilder sind nicht in Ausstellungen gezeigt worden, sondern die erschienen in den Zeitschriften Look and Life, also in diesen großen amerikanischen Illustrierten. Die hatten ja so ein riesengroßes Format und da war also sozusagen über Doppelseiten wurden diese Bilder von Norman Rockwell gezeigt. Und 1962 erschien von diesem als konservativ bekannten Maler, also ganz konventionell ist das alles fotorealistisch quasi dargestellt, ein Bild von einem schwarzen Mädchen, das von Nationalgarde bewacht, stolz zu ihrer neuen Schule geht.
Genau.
Und das ist natürlich etwas, was einen ganz enormen Impact hatte, weil es sozusagen diesen Rassismus in den USA aufs Korn genommen hat. Und es gibt noch andere Bilder, die sich eben halt damit auseinandersetzen und die das thematisieren. Nun gut, in der Ausstellung liegt ein Bild, das heißt Russian Schoolroom. Das ist veröffentlicht worden 1967, klar, zum Jubiläum der russischen Oktoberrevolution. Und dieses Bild zeigt Schulkinder, die mal träumen, mal aufmerksam, mal in der unterschiedlichsten Form, so wie sie auch im Mittleren Westen in der Schule sitzen könnten, zusammensitzen an ihren Bänken. Und vorne steht eine Leninbüste. Diese Leninbüste ist aber das Einzige, was darauf hinweist, dass dieses Bild nicht in den USA eine Szene zeigt, sondern eben halt in Russland. Und das auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zeigt, okay, nicht etwa, wenn wir jetzt kitschig sein wollen, the Russians love their children too. Ja?
Ja, okay, also Lenin spielte, habe ich so verstanden, Lenin spielte auch eine wichtige Rolle in Propaganda im Kalten Krieg. Mhm. Und Norman Rockwell ist da ein Beispiel dafür, also mit seinem Bild. Jetzt gucke ich schnell, wie viel noch. Also wir haben 41 Minuten gesprochen.
Okay, wow.
Es ist gut. Ja. Also wir haben gerade sehr gut im Time. Und ich habe gerade noch vielleicht eine Frage. Da gibt es auch einen Bezug zu unseren Zeiten auf dieser Ausstellung. Und zwar, es gibt einen Monitor mit dem Gespräch von einer so US-amerikanischen, widersprüchliche vielleicht, Journalist Tucker Carlson mit Putin zusammen. Und da geht es auch ein bisschen in Richtung Lenin, aber vor allem um Krieg in der Ukraine. Und da können wir so ein bisschen über neue Propaganda aus Putins Russland sprechen. Warum haben Sie dieses Gespräch ausgewählt? Und ja, vielleicht welche Rolle spielt es jetzt, also Lenins Kult in der heutigen Politik?
Ja, also der Grund, eigentlich diesen zweiten Raum in der Ausstellung zu machen, sich mit nicht nur mit Lenins Krankenakte und diesem Arzt, der sehr widersprüchlich war, zu beschäftigen, sondern auch mit dieser Propaganda, ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Und im Prinzip könnte man die These verfolgen, ja, der Lenin-Kult ist vorbei. Jetzt sozusagen Putin, der sagt, Lenin habe die Ukraine aus unerklärlichen Gründen erfunden. Diesen das ist ein winzig kleiner Ausschnitt aus diesem Interview, den wir da zeigen, mit Subtitles, also man muss ihn sich nicht anhören. Und man hat dann sozusagen diese Untertitel, wo er sagt, Lenin habe aus unerklärlichen Gründen die Ukraine erfunden. Und dieser Aspekt, der soll im Prinzip darstellen, ja, 100 Jahre nach Lenins Tod ist das nicht ein offiziell begangenes Ereignis mehr gewesen. Das war ganz interessant, weil die Zeitungen, es gab ein paar chinesische Zeitungen, die an Lenin erinnert haben, aber wenn man sich jetzt sozusagen eine Presseschau zum 100. Todestag Lenins anguckt, sind die meisten westlichen Berichte handeln davon, dass es kaum Gedenken daran gab und bemerken das natürlich. So dass man sagen könnte, ja, Lenin-Kult ist ein abgeschlossenes Sammlungsgebiet. Das weiß ich nun von Evgeny Korsakow und von anderen, dass das nicht so ist. Dass es natürlich ganz viele unterschiedliche Lenin-Bilder gibt, so viele wie unterschiedliche damals auch bedient worden sind. Jeder hat seinen Lenin und kann ihn sich bauen und für seine Propaganda nutzen. Das ist ganz lustig mit dieser Briefmarke. Diese Briefmarke ist ja ganz reduziert. Und es gab sozusagen in der Werbung in Frankreich diese sogenannte Ligne Claire. Also die Comicfigur, die so simpel gezeichnet ist, dass sich jeder damit identifizieren kann. Das spielt natürlich auch mit einer Rolle. Und dementsprechend gibt es natürlich Lenin-Kult in der unterschiedlichsten Form, für die unterschiedlichsten Zwecke, nach wie vor. Aber er ist nicht mehr so kanonisch organisiert. Er ist nicht mehr sozusagen für eine Idee der Sowjetunion, das gibt es nicht mehr. Die Idee einer Internationale, auch das gibt es nicht mehr. Und umso schwieriger ist es natürlich, das zu fassen und umso interessanter ist es für Historikerinnen und Historiker, sich dieses Thema anzugucken. Wie wandelt sich dieses Bild und für was wird es konkret benutzt?
Ja, also ich kann von meiner Seite noch dazu sagen, vielleicht es ist natürlich, Putins Regime funktioniert mit Allianz mit der russischen kommunistischen Partei, die zweite größte Partei in heutigen Russland. Und es ist sehr stalinistisch geprägt und sie sehr stark weiter Stalin-Kult aufbauen. Aber Lenin ist natürlich auch, spielt eine Rolle in diesem Stalin-Kult auch. Und da gibt es immer diesen Streit zwischen russischer orthodoxer Kirche und dieser kommunistischen, stalinistischen Partei über Lenin-Kult, weil orthodoxe Kirche, also sie sind beiden sozusagen auf Seite von Putin, aber innerhalb von dieser Allianz gibt es Streit, ob Lenin weiter im Mausoleum liegt oder nicht. Und klar, also Lenin-Kult spielt für Putin nicht so besondere Rolle, also ist eher dieser Sieg im Zweiten Weltkrieg ist wichtiger für ihn, aber Lenin bis heute bleibt da und es ist ein bisschen wie touristischer Magnet für Touristen aus China oder Südamerika, also da kann man so, glaube ich, noch bis heute, also besuchen, ich weiß nicht, wie es jetzt genau, aber
aktuell wird renoviert oder wie auch immer.
Ja, genau, aber auf jeden Fall, also das war so in diesem Sinne, aber ist natürlich für die kommunistische Partei sehr wichtig, um seine Machtpräsenz sozusagen weiter zeigen. Und es ist so, gerade in Moskau gibt es noch weiter Lenins-Denkmäler. Und es ist natürlich ganz, weil Lenin, also Staatsgründer der Sowjetunion und Putin will die ganze diese Narrative von russischer Geschichte, diese tausendjährige Geschichte, also von Moskau-Reich, russischem Imperium, Sowjetunion und Russland, das alles jetzt ohne Widerspruch sozusagen muss zusammenstellen und sagen, also Russland war reich und immer great und also wichtig und wir müssen jetzt alle uns einigen und dann dazu, also dann Lenin ist ein Puzzle sozusagen von dieser ganzen Geschichte. Also meine Einschätzung. Aber sehr gut, also ich glaube, wir sind so gut mit der Zeit.
Ich meine, was ich eben wirklich interessant finde, nicht? Also wir haben den roten Terror. Ich stelle den Lenin da ja sozusagen, ich stelle die Propaganda da, ich stelle ihn nicht als positive Figur da. Was ich so ein bisschen benutze in dem Katalog dazu, der jetzt demnächst erscheint, ist der Isaac Steinberg. Das ist ganz spannend. Das ist der erste Justizminister unter Lenin, der aber die Todesstrafe abschaffen will und dann ganz schnell nach Berlin auswandert. Und später muss die Familie dann weiter in die USA auswandern. Und der schreibt eben über Gewalt und Terror in der Revolution. Da gibt es eine ganze Menge Bücher und ist eben halt sozusagen von einem humanistischen Gedanken beseelt. Was eben spannend ist in dieser frühen Zeit, ist, wofür stand das zaristische Russland international? Es stand natürlich auch massiv für Pogrome, ja? Also für eine massive Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. Das hörte auf, zeitweilig, nicht? Und auch das, nicht? Der Tucker Carlson, der da den Putin interviewt, der ist also ein bekennender Antisemit der übelsten Sorte. Das sind also Dinge, die man, die im Prinzip, es gibt ganz viele Aspekte, die man mit einbeziehen kann in diese Ausstellung, ganz viele Beziehungsfäden, die man da knüpfen kann. Vielleicht ein bisschen zu viel.
Ja, aber auf jeden Fall, also diese Ausstellung läuft noch bis 21. Januar.
Nein, die läuft noch länger, werden sie verlängert bis mindestens September, sodass sie also noch länger zu sehen sein wird.
Besser, also. Ja. Dann unsere Zuhörerinnen können das nochmal selber anschauen und dann sie können auch am 21. ins Museum kommen und dann noch selber umsonst die Ausstellung anschauen und noch dazu ein Gespräch mit dem Künstler zuhören. Und ich wollte dann vielleicht bedanken mich und sagen vielen Dank für dieses Gespräch. Und also vielleicht, also welche nächste Ausstellung? Ist jetzt so schon bekannt? Oder?
Ja, wir sind ja ein relativ kleines Museum. Es läuft im Moment auch noch eine Ausstellung zur solchen Geschichte. Und die nächste Ausstellung beschäftigt sich mit 100 Jahre Luftfahrtmedizin. Denn das erste Institut für Luftfahrtmedizin ist hier gegründet worden, 1927. Das heißt, es ist noch ein bisschen hin, bis die kommt. Da arbeiten wir gerade dran.
Okay.
Spannend. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht und ich habe eine ganze Menge gelernt, weil ich mich natürlich in den Feinheiten der russischen Geschichte gar nicht so gut auskenne.
Gut, ja, danke. Dann vielen Dank.
Got it. The time is just about 7:01 p.m. You're listening to WBAI 99.5 FM here in New York, WBAI.org everywhere, and it is time for another exciting edition of Off the Hook.
The telephone keeps ringing, so I ripped it off the wall. I cut myself while shaving, now I can't make a call. We couldn't get much worse, but if they could, they would. Only live on for the best, expect the worst. I hope that's understood. Bundle it low.
Very good evening to you. Program is Off the Hook. Rob T. Firefly here with you. And here with me, we have Gila.
Good evening.
And out there in Signal Land, we have Alex.
Yes, you do. Good evening, everyone.
Good to see you. It's a small panel here today on this first edition of Off the Hook for 2026, at least if you're listening live in U.S. time zones. It is the first of the year, although Alex, you experienced 2026 a little before us, and we got a lot of fun feedback about your appearance on the show. I want to go over to some email we got. Find it right over here. A listener called Cypher Cryptic Reboot wrote us a nice email saying, greetings regarding your New Year's Eve show and the ban list, specifically calling out Raspberry Pis and Flipper Zeros. I don't believe the list may have been compiled by the incoming Mamdani administration, as Gila mentioned as a possibility. Gila, do you want to recap what was going on there for folks who might have missed last week?
Yes. So we were talking about what people were told they could not bring to the mayoral inauguration block party on New Year's afternoon. And it mentioned a lot of stuff you'd typically hear you couldn't bring to an event like that. Like, you can't bring chairs or alcohol or coolers or laser pointers or Flipper Zeros or Raspberry Pis. Those were mentioned very specifically by name.
Flipper Zeros and Raspberry Pis. And as far as we know, the inauguration and the block party and everything went off well. There were no reported incidents of people doing anything untoward with a small computer or a gadget with a dolphin on the screen. But everything seemed to go well. Cypher Cryptic Reboot continues. It may have been compiled, the list they're referring to here, it may have been compiled by whatever company or faculty was providing security for the event and not understanding even the basics of what those items can do as well as their limitations. Someone more than likely saw a YouTube short and had a satanic panic moment, similar to the D&D scare back in the 80s, not fully understanding what anything truly is. Just my nickel's worth, since pennies are becoming rare. Thank you very much for that email, Cypher Cryptic Reboot. We've gotten another note from a listener called Frank. Hi, all. I hope your new year is off to a good start. I'm looking forward to listening to many more great Off the Hook shows this year. Here's your first one, if you are listening. I hope Emmanuel and Kyle have made it back safely to the U.S. from CCC, as well as Alex from the Fancy Dress Party in London. I would really like to hear their and the rest of the crew's perspective on the attack Martha Root performed live at CCC that is making the rounds. Trust me, we will get to that definitely this hour. But Frank goes on to ask, do we know if anyone got picked up, harassed, etc. for having their Raspberries Pi or Flippers Zero on them at Mamdani's inauguration?
So I would like to thank Frank for picking up on the proper pluralization of both Raspberry Pi and Flipper Zero.
Yes, we do enjoy that. As far as we know, no one got dragged off for having one of those, and nothing of note happened.
But I'm also curious, would someone have been allowed in but the tech would have been confiscated? Or I don't We didn't hear anything about it, so I'm assuming no one tried, which does make me a little sad.
Yeah. But a Raspberry Pi and a Flipper Zero, those are both kind of spendy items to like be okay with losing at an event like that. And
true. You know,
maybe not so easy to come by all the time. The supplies of those things tend to ebb and flow.
Mm-hmm.
And sometimes you can't get hold of one for love or money. But Alex, how did the rest of that party go that we caught only the smallest bit of?
Oh, well, I think I sobered up from it probably just about 5 minutes ago. So, yeah, it was a wonderful party. It was great. And it was really nice to have my friend Tony join us very briefly and talk. You know, he's an extraordinary guy. He's been a member of the Chelsea Arts Club for a very, very long time. And he was one of the founders, I believe, of the Antiques Roadshow, believe it or not.
Okay.
And his wife is actually an extraordinary artist. She makes portraits, miniature portraits, and she actually did the portrait of the king for the official Monarch's Jewels. They are a really, really fascinating and interesting couple. And Tony, believe it or not, you couldn't tell from his voice or the way in which he parties, but he just had his 80th birthday in September. So mm-hmm. it was pretty awesome to be able to spend New Year's Eve with such a fun group of lunatics over there. And, you know, people that I think very much embody the hacker spirit are alive and well and always partying over at the Chelsea Arts Club. So that's why I've made it my home away from home whenever I'm coming at you from London.
Excellent. And the Martha Root hack, which is amazing. It happened at the CCC event last week, or before last week, more than a week ago now, a couple of weekends ago. But it has been making the rounds in the news. A story from TechCrunch. Hacktivist deletes white supremacist websites live on stage during a hacker conference. And there's an amazing picture of the hacker here. And Gila, how would you describe this photo?
She's the Pink Ranger.
The Pink Ranger.
The Pink Ranger.
The Pink Power Ranger.
The Pink Power Ranger. The classic 90s Pink Power Ranger. It does look like there's a little duct tape on her helmet.
I think that just adds to the hacker spirit
flare.
Of the whole thing. Yeah,
yeah, yeah. This is the Pink Ranger at functionally a battle station.
It really is. And the pseudonymous hacker, this from the TechCrunch story, who goes by Martha Root, dressed as Pink Ranger from the Power Rangers, deleted the servers of and... There's the name of a few... Excuse me.
The names of a couple of websites which have been taken down. Do we not want to share those? We do not want to share those. She deleted the servers in real time at the end of a talk at the annual Chaos Communications Congress in Hamburg, Germany. Root gave the talk alongside journalist Eva Hoffman and Christian Fuchs, who wrote an article about the hacked sites for the German paper Die Zeit in October. You got this? Nope, I'm going to keep going. As of this writing, a website which Hoffman described as Tinder for Nazis, a site that claimed to match white supremacist sperm and egg donors, and a sort of TaskRabbit-esque labor marketplace for racists are all offline.
Pardon me while I choke to death on the air here.
Please don't do that.
But yeah, thank you for picking that up. And yeah, this was an amazing hack. There is video of the hack. You can find it on the ccc.de website. As well as clips have made the rounds all over. And you can watch this being done live, these sites being deleted, the email addresses on those sites being deleted, basically every freaking thing being deleted by this hacker on the spot. Now, this was amazing. The sites still remain offline. And yeah, this it's really a sight to see. It's nice to know that Power Rangers are out there, you know, working toward the public good.
And making the internet a little safer and a little better. I love some of the description here. Poor cybersecurity hygiene that would make even your grandma's AOL account blush.
Yes, that's a description by the hacker, Martha Root. Root said that users' images included precise geolocation metadata that, quote, practically hands out home addresses with a side of awkward selfies. And some of this data is out there. You can find it courtesy of the Distributed Denial of Secrets crew. at ddosecrets.com. And yeah, it is a sight to see. It is about, probably if you have a picture in your mind of what the users of sites and services like this from the neo-Nazi community would look like, you're probably right. I'll just say that much about it.
And again, I'm so tickled by the way that Martha Root is describing so many of these things. The dating site had 6,500 users, of which 86% were men and 14% were women, a gender ratio that makes the Smurf village look like a feminist utopia, Root wrote. Like, I'm just tickled by all of this and the fact that these things are all down.
So. Yes, words were not minced. Alex, go ahead.
Yeah, I don't think you're taking really any literary license whatsoever in describing this and looking like this person looking like a Power Ranger. It's really quite extraordinary. One of my favorite quotes from Root was, "Imagine calling yourself the master race, but forgetting to secure your own website. Maybe try mastering to host WordPress before world domination." I mean, just so typical. So, I mean, but look, as funny as all of this is, there could possibly be criminal consequences here. I mean, even though we're talking about very undesirable people, you know, they still have, you know, a right to host their very awful views in some place or another. I mean, laws don't just apply to people whose views with whom we agree. So, you know, and this happened in Germany. So there are data espionage and data tampering laws in Germany that could potentially apply because Martha Root had reportedly exploited vulnerabilities to gain and escalate access rather than using some kind of normal user relationship or normal access to the particular site. And then the U.S.'s laws with respect to the CFA or the Computer Fraud and Abuse Act, that could apply extraterritorially, meaning it could apply outside the borders of the United States. So there's some potential criminal liability there, but this obviously was all done as a matter of some form of civil disobedience as well. I mean, it's not as if Martha Root thought this was perfectly legal to go and delete data. So I think this then raises the issue of, well, if this was some kind of form of civil disobedience, you know, should there be some consequences for those particular acts? I mean, it was a political statement, I believe, that Martha Root was making when that person did this. Actually, I don't really know the gender of Martha Root, really, because I don't think you can tell. I'm not sure if it's a female, male, or it's a non-binary person. I really have no idea. So I'm just trying to refer to this person by the name. I don't know a hell of a lot about Martha Root. But, I mean, I think this raises a real issue, too, though. I mean, I think that the authorities might go after Martha, and I think that she could potentially also suffer civil suits directed at her, presumably her.
Yeah, but whoever does that has to go through the PR nightmare of suing a Power Ranger. I don't know what the... How do you serve papers on a superhero? It just boggles the mind. Martha Root's... Mastodon presence has